Marcel?
Wir müssen reden. Eine billige Intro, weil wir sind ja hier, um zu reden, ein paar Kameras und so. Also natürlich reden wir, aber wir müssen etwas reden, denn nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Die letzten Episoden haben so ein bisschen irritieren, slash wollten sie ja auch. Und in der letzten Episode sind wir dann drauf gekommen, dass es ein paar so Denkmuster gibt, die es aufzubrechen gilt. Und relativ dominant war so das Thema Betriebswirtschaftslehre, kurz BWL. Da sind zu viele Facetten drin, als dass man sie jetzt einfach so pauschal, oh ja, ist skeptisch und wir machen jetzt weiter, behandeln dürfte. Wenn ich dich also bitten darf, wir fangen an mit dem Begriff Teppichkleber. Denn auch das ist einer der Begriffe, die wir in unserem Erstgespräch, also nicht Recording, sondern vorbereitend, mit drin hatten. Den habe ich mir notiert. Und zwar in Kombination mit der Idee der tayloristischen Wertschöpfung. Und das war einfach zu gut als Einstieg. Um nicht zu sagen, was hat ein Teppichkleber mit einer tayloristisch verankerten Wertschöpfungsidee zu tun?
Ah.
Ein ganz einfacher Einstieg.
Der Teppichkleber überrascht mich immer wieder, weil wenn ich mit Unternehmern arbeite, bin ich immer wieder demütig überrascht, erschrocken und verwundert, wie unfassbar langsam sich Systeme ändern. Mhm. Das erleben wir auch gerade in der Gesellschaft, wie langsam sich Dinge verändern. In verschiedenen Systemen merkt man das. Und das ist eigentlich so nachvollziehbar, aber in meiner persönlichen Ungeduld und meinem Anspruch, ja, für mein Geld sofort zu leisten und sich Dinge zu ändern, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich mir gebe und auch allen Unternehmern: vergiss es, dass es schnell geht. Mhm. Und vergiss, dass eine Veränderung ohne Schmerz funktioniert. Also man kann umgekehrt sagen, wenn du was ändern willst und es passiert in Harmonie, hast du nichts geändert. Mhm. Ja? Und dieser Teppichkleber-Analogie meint, dass alle Formen von Mustern, die sich in sozialen Systemen etabliert haben, danach streben, sich zu verstärken. Also der Fachbegriff ist Anschlussfähigkeit. Die wollen mehr vom Gleichen. Mhm. Deswegen darf man auch den Begriff manchmal nennen, Organisationen verfetten. Mhm. Also sie nehmen mehr von ihren etablierten Mustern auf und schaffen immer mehr dazu. Mhm. Also es gibt eine schöne Geschichte dazu. Ein Unternehmen mit 48 Filialen, die alle ein Geld abgegeben haben, um die Zentrale zu finanzieren. Also die haben das Geld verdient und haben im Jahr 1 Million abgegeben, damit die Zentrale arbeiten kann. Und was haben die natürlich in dem Controlling gemacht? Die haben große Kostenblöcke auf 48 Kostenstellen verrechnet. Mhm. Und jetzt hat man diese Organisation in Ruhe sich selbst, ohne dass jetzt jemand schuld war, weiterentwickeln lassen. Und man stellte nach 10, 15 Jahren fest, als ich gerade da war und beraten habe, dass die tatsächlich diesen schönen Stift, den du in der Hand hältst, so einen Stift in dem Controlling auf 48 Kostenstellen gebucht haben. Genau, und alle schütteln den Kopf und alle sagen, Irrsinn, warum, wie kann der Controlling-Leiter so böse sein und so blöd sein und der ist so ein Loser. Systeme verfetten. Mhm. Und wenn diese Muster einmal eingerastet sind, dann schaffen sie einen Riesenvorteil, nämlich Stabilität.
Ja.
Erwartbarkeit. Egal, ob diese Muster wir die als moralisch gut oder als schlecht bezeichnen.
Aber es gibt Sicherheit.
Sie sind erwartbar und sie stiften auch eine Zuverlässigkeit und eine Stabilität. Und wenn man sich soziale Systeme wie Lebewesen vorstellen möchte, dann weigert sich das System wie die Immunabwehr gegen jede Art von Veränderung. Mhm. Und wieder Moral raus. Es ist egal, ob ich die Veränderung als gut bezeichne oder als schlecht. Beispiel dafür ist, eine sehr bekannte Hotelkette wurde umgebaut in quasi das Vorzeige-Unternehmen-Organisation. Mit transparenten Gehältern, Yoga-Räumen, mit allem, was man sich wünschen kann, haben die das gemacht. Also man hätte moralisch sagen können, der hat das ideale Unternehmen gebaut. Mhm. In den 2 Jahren, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, haben 50% der Leute das Unternehmen verlassen.
Oh.
Also man wechselt nicht nur, weil es doofer wird, man wechselt und geht weg, weil es überhaupt anders wird.
Mhm. Also wertfrei sozusagen.
Völlig egal, wie die Änderung ist, wie sie intendiert ist oder ob wir sie als gut oder schlecht bezeichnen. Und der Teppichkleber kommt dahin. Das heißt, wenn ich an tiefliegende Kulturmuster von Organisationen ran will, dann brauche ich, wie Jan Delay sagte, Intellekt, Hartnäckigkeit und ein dickes Fell. Ja, also ich brauche sehr viel Beharrlichkeit, um das System davon zu überzeugen, dass der neue Weg keiner ist, der scheiße ist, sondern der besser funktioniert, bis der sich neu etabliert. Und dann handle ich mir direkt das Lösungsproblem an, dass dann dieses Ding sich wieder verstärken will und verfetten will. Mhm. Aber das Loslösen von sehr etablierten Mustern, deswegen habe ich diese Analogie Teppichkleber, das geht, man zieht nicht einfach nur den Teppich ab und kann einen neuen drauflegen. Mhm. Sondern es braucht unfassbar lange und viel länger, als man spekuliert. Also man braucht mehr Geduld und mehr langem Atem, weil erst durch Kontinuität das System erkennt, das ist nicht nur eine schnelle Änderung, das passiert jetzt wirklich und wir können uns darauf einstellen.
Und jetzt gib mir noch den Link zur
BWL?
Taylor, zur BWL, wie wir sie, ich sag mal, tayloristisch verorten würden, weil auch BWL hat ja verschiedene Facetten und so Konnotationen.
Ganz einfach gesprochen, also vereinfacht, die BWL in ihrer Revolution Ende 19. Jahrhundert, wie viel, 120, 130, 140 Jahre, hat die jetzt auf den Buckel und hat für den Großteil unseres Wohlstands gesorgt. Mhm. Das heißt, es ist völlig nachvollziehbar, dass diese Denkmechanik so etabliert ist und sich wie Teppichkleber in Organisationen als die so-muss-man-es-tun.de eingenistet hat.
Es gibt auch so diesen schönen, hochtrabenden Satz, die normative Kraft des Faktischen.
Genau, oder des Gewohnten, würde ich sagen.
Ja.
Und auch wenn ich manchmal mit Startups beobachte und die wachsen dann über die kritische 15er-Zahl, 20er-Zahl, egal wie man die jetzt festlegen will, dann ist der Reflex auch von hippen, modernen Digitalunternehmern, ja, die eigentlich nichts mit der alten Welt zu tun haben, ist sofort Hierarchie. Mhm. Ja, wir sind zu groß geworden, wir müssen jetzt eine Führungsebene einziehen. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt berechtigterweise die ganzen modernen Frameworks, Kreisorganisationen, Soziokratie, Holokratie, alles, wo man probiert, Komplexität durch andere Formen von Organisationszusammenarbeit der Herr zu werden. Mhm. Und trotz allem, obwohl die das am ehesten vermutlich wissen sollten, dürften oder könnten, greifen viele reflexartig doch auf die pyramidiale Grundstruktur des Taylorismus zurück. Mhm. Obwohl sie eigentlich überhaupt nicht wissensbasiert aufgestellt sind, sondern am Anfang sehr rot, nämlich sehr viel Forschung entwickeln, ausprobieren, prototypenhaft denken. Mhm. Und dieser Reflex ist einfach drin. Mhm. Und der wird, deswegen Fisch und Wasser, man weiß nicht mehr, dass man eigentlich im Wasser ist, das wird nicht in Frage gestellt. Mhm. Also es ist so drinnen in den Menschen, dass man das aktiv hinterfragen muss, weil es sonst nicht geschieht.
Und jetzt in der nackten Wahrheitsidee hat das Konzept nie gestimmt? Also wir hatten ja schon mal das angesprochen auch, ne? Die Märkte waren breit und so. Aber hat man da zu Unrecht die Idee der BWL als richtig interpretiert oder als richtig angenommen? Oder ist es wirklich so, dass das Konzept gekippt ist? So, ich sag mal, irgendwo dann wahrscheinlich, wo dann das böse Internet auch auftauchte oder der Begriff der Komplexität, ist ja auch noch gar nicht so alt, der Begriff der Komplexität beispielsweise.
Lass mal richtig und falsch weg. Mhm. Das passende Werkzeug zu der Zeit, was sich durchgesetzt hat. Mhm. Es hat viele Probleme gelöst von dem Manufakturzeitalter in ein industrielles, also von Einzelanfertigung in Massenfertigung. Mhm. Dafür ist es erdacht worden von Taylor. Mhm. Und nicht nur aus böser, raffgieriger, ökonomischer Boshaftigkeit, wie es manchmal unterstellt wird, sondern wenn man sich mit Taylor ein bisschen tiefer auseinandersetzt, auch zum Schutz der Mitarbeitenden. Mhm. Weg von der Ausbeutung in den Minen, ja, hin sozusagen in eine wissensbasierte, messbare Scientific Management war ja das Bild. Ja, wir machen mit Wissenschaft, mit Kausalität, planen wir das. Und das ist auch heute noch, sind viele Teile der BWL-Denke, des Taylorismus, in Organisationen absolut wertvoll. Mhm. Also wenn ich noch eine Fabrik habe, wo ein Mensch ist und der eine Schraube reindreht, dann weiß man, dass man diese Schraube an der Bremse, zentrales Teil eines Fahrrads oder Autos oder Motorrads, mit bitte 5 Newtonmeter andreht. Mhm. Und dann gibt es Wissen, dass 5 Newtonmeter gut ist und 6 Newtonmeter scheiße. 4 Newtonmeter ist auch nicht gut. Deswegen will man ja keine Veränderung haben, sondern sagt, bitte Mensch, hör auf nachzudenken und mach schon gar keine Fehler, keine Fehlerkultur. Du schraubst das bitte immer mit genau 5 Newtonmetern an. Mhm. Das ist Taylorismus. Mhm. Es gibt Wissen, wie etwas geht und dann kann ich das probieren, so automatisiert wie möglich zu machen. Mhm. Und der Taylorismus wird natürlich von der KI und von Robotik auf die berechtigte Spitze getrieben. Mhm. Weil natürlich ein Roboter immer mit genau 5 Newtonmeter andreht, und zwar 24/7, ja, mhm, ohne irgendeinen Fehler zu machen. Mhm. Also mit selten, sehr, 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 sehr seltenen Fehlern. Ja. Das ist aber ein Teil, den ich als wertschöpfend betrachte und noch behalte. Also ich, mhm, verteufle den Taylorismus nicht. Mhm. Da sich die Kontexte geändert haben, braucht es jetzt eine Erweiterung und Ergänzung von Denkwerkzeugen, um der neuen Komplexität Herr zu werden.
So, und da, das ist immer sehr angenehm mit dir, denn du baust mir die Rutschen, die ich mir vorgenommen habe, um dich sozusagen ein bisschen weiterzutreiben. Denn einer Stelle hast du mal gesagt, BWL braucht kein Update, sie braucht eine neue Betriebsversion. So. Und das kann man jetzt einfach mal so raushauen, denn du hast ja gerade eben schon sehr klar, sehr differenziert und auch sehr wertschätzend Position zu der tayloristischen Idee von BWL Stellung genommen. Wir würden wahrscheinlich von BWL-Experten und Expertinnen so auseinandergenommen werden, jetzt schon, zu Recht, verzeiht uns bitte. Aber wir wollen eben auf etwas Bestimmtes raus, oder ich möchte dich gerne an einen bestimmten Punkt abladen und dich dazu einladen. Wenn du sagst, BWL braucht kein Update, sondern eine neue Version, also es wird quasi der Quellcode, so würde ich das jetzt verstehen, muss neu geschrieben werden. Woher kommt deine Idee, dass es so einen großen Sprung jetzt braucht? Du hast es jetzt schon angedeutet, ne? Also Komplexität verschiebt sich und entsprechend auch, ja, ne, die Werkzeuge, die da greifen müssen. Ja. Aber warum so drastisch?
Also zum einen will ich das relativieren, wenn ich das vorher gesagt habe, dass die BWL an sich ein Betriebssystem war. Ich glaube, es braucht eine erweiterte Art von Denken über Wertschöpfung und Zusammenarbeit, als sie es bisher stattgefunden hat. Mhm. Also es braucht eine Ergänzung von Denkwerkzeugen. Mhm. Und jetzt könnte ich sagen, diese Denkwerkzeuge baue ich in die BWL ein und revolutioniere dann die BWL. Ich kann, glaube ich, glaubwürdiger für mich sagen, ich nehme die BWL mit ihren etablierten, guten Anleitungen, Erklärungen für einen Teil der Wertschöpfung der Organisation und ergänze die BWL durch eine andere Denkbrille, durch ein anderes Werkzeug, mhm, um anderen Problemen, die es zur BWL-Zeit nicht gab, Herr zu werden. Mhm. Und die Probleme, die dazukommen, und die sind ja eindeutig, da labern wir jetzt nur Buzzwords runter, ist hohe Dynamik, Überraschungen nehmen zu, aka Komplexität, Wettbewerb steigt, Tempo steigt, Geschwindigkeit steigt, mhm, plus KI noch dazu. Also, mhm, es gibt vermutlich immer weniger Stabilität und Wissen, wie ich künftig im Markt gegen meine Mitbewerber Erfolg habe. Und für diese nicht wissensbasierten Anteile der Wertschöpfung, dafür ist die BWL in ihrer Urform, es gibt ja schon natürlich Iterationen und Ableitungen davon, nicht erdacht worden. Also, mhm, die war nicht die Antwort auf dieses Problem, weil es dieses Problem nicht gab. Mhm. Das Problem war, wir produzieren wechselnde Qualität in zu kleinen Stückzahlen, brauchen aber mehr, ja, um das in gleicher Qualität zu machen. Dafür, mhm, war die BWL großartig. Und auch, mhm, heute noch skalieren wir und bauen wir auf und machen immer gleiche Produkte. Mhm. Also es ist, ich würde dem eine Schwester oder einen Bruder zur Seite stellen.
Mhm. Schönes
und,
Bild.
Und die sind eine Familie, aber sind sich manchmal auch Spinnefeind. Und dieser Konflikt, der zwischen einer BWL-zentrierten, ne, und einer roten, personentalentzentrierten Wertschöpfung orientiert, ist ein guter Konflikt. Also ich kann es konkret machen. Ne? Controlling, könnte man sagen, ist eher blau. Mhm. Ja? Es ist eher auf Effizienz gedrillt. Mhm.
Das Wie sozusagen.
Genau, das Wie. Mhm. Ne? Also wir müssen Geld sparen, die Organisation effizienter sein. Wenig Verschwendung. Mhm. Riesenthema bei Toyota, bei allen agilen Netzwerken, mhm, Lean Management. Wie verhindere ich Verschwendung? Mhm. Wie mache ich, mhm, Prozesse effizienter? Mhm. Und dann gibt es den anderen Punkt, den könnte man unter Forschung und Entwicklung packen. Mhm. Innovation braucht Verschwendung, mhm, weil man sich nur zur Innovation voranirren kann. Man lernt, es gibt keine Anleitung, um Fahrrad zu fahren. Mhm. Also nur ein bisschen. Ja? Ich muss mich aufs Fahrrad setzen, ich muss die Hände an den Lenker nehmen, die Füße auf die Pedale. Das ist der Wissensanteil.
So ein bisschen das Ambidextrie-Thema, ja, dass ich da noch sagen muss, dass das eine hat das Kontrollierte und das andere braucht aber auch.
Genau. Und jetzt sage ich, ne, die Forschung und Entwicklung muss sich voranirren und muss Geld verschwenden. Also die macht exakt damit das Gegenteil zur Aufgabe von Controlling. Mhm. Und wenn ich jetzt in Organisationen das nicht erkenne und sage, die Controllerin und die Forscherin müssen aber gut miteinander auskommen. Harmonisiert euch. Mhm. Dann schade ich der Wertschöpfung. Mhm. Ich brauche Effizienz und ich brauche Innovation. Und die Reibung zwischen den beiden, also die Konfliktarena, die eine Organisation bauen kann, dass sich nicht die Person Controller Florian und Forscher Marcel treffen, sondern dass sich die Rollen treffen mit ihren Funktionen. Die eine ist drauf gedrillt zu sparen, nicht in ihrer Persönlichkeit, vielleicht auch in ihrer Persönlichkeit, weil die gut dazu passt, in ihrer Rolle. Und der Forscher und Entwickler, die treffen sich und die müssen sich streiten, also das Wertschätzen streiten, ne, in den Konflikt gehen, um abzuwägen, was ist die beste Wette in dem Verhältnis zwischen Effizienz und Innovation. Und dieser Konflikt, der muss eigentlich gebaut, gefördert werden, instrumentalisiert, damit der permanent gut reguliert werden kann im Sinne der Wertschöpfung und nicht im Sinne, wer hat Recht und auch nicht im Sinne, welche Persönlichkeit ist jetzt so ein Sparfuchs oder so ein Spießer und wer ist so ein komischer Freigeist.
Ist die Konfiguration oder diesen Raum zu bauen, ist das die kleine Schwester oder der kleine Bruder, von dem du sprichst? Weil ich fand das Bild sehr, sehr schön. Ne? Aber kann man dem Kind auch wirklich einen Namen geben? Weil ich glaube, das Thema, die Frage ist ja bereits behandelt. Also ich habe jetzt Ambidextrie gesagt, ne, als ein Beispiel. Und es kehrt ja immer wieder, wie schafft man es, diese beiden Dinge zu vereinbaren? Gibt es dafür zu wenig Verständnis? Also das Grundverständnis, dass ich diese Vereinbarung irgendwo herstellen muss? Oder ist man sich uneins, welche Relevanz das Thema eigentlich hat? Wie erlebst du das?
Ich glaube, da spielt ein Problem rein, dass Veränderung erst durch echten Schmerz entsteht. Also bei Menschen ist das so, wir kennen das ja, der schwere Krebsunfall, ne? Oder ich habe meine Beine verloren und dann auf einmal ändere ich mein Leben. Wo man denkt, Alter, erst nach dem Lungenkrebs musst du aufhören zu rauchen. Hättest doch auch früher wissen können. Es gab ja Wissen, dass Rauchen ungesund ist. Ne? Aber das reicht eben oft nicht, um mit dem Rauchen aufzuhören. Sondern manchmal muss man einen in die Fresse kriegen, ja, und richtig Schmerz haben, bevor man überhaupt was ändern kann. Das ist, glaube ich, Teil der Human Nature. Und auch in Organisationen braucht es Schmerz. Und manche, ich höre oft von Unternehmern, ja, wenn wir jetzt nichts ändern, dann werden wir in 5 Jahren pleite gehen.
Genau.
Das ist kein echter Schmerz, weil die heute eine gute Wertschöpfung haben. Also wir haben Unternehmen, die das probieren und du merkst, wie anspruchsvoll das ist, etwas zu ändern, wo doch alle wissen, wir verdienen gerade gutes Geld. Ja. Und dann kann ich nichts mit Moral sagen, ihr seid alle so verhinderungswürdig, ihr erkennt die Zukunft nicht, sondern das ist ein systeminhärentes Phänomen, dass Organisationen sich ungern ändern und wenn, Schmerz brauchen. Und im besten Falle kommt der Schmerz von außen referenziert, der Markt, Kunde, kauft nicht mehr, Katastrophe. Oder der Wettbewerber, der hippe, neue, KI-gesteuerte Wettbewerber, bietet das gleiche Produkt für die Hälfte des Geldes an.
Ja, und ich wäre jetzt so aus Gewohnheitsgründen fast schon wieder beim Aber gelandet. Das ist aber kein Aber, sondern tatsächlich ein Und. Diese Situation wurde wahrscheinlich, also soweit ich jetzt persönlich zurückdenken kann, Literatur in der Hand habend und so weiter, ja nun auch schon 30 Jahre lang rauf und runter diskutiert.
Nichts Neues. Ne?
Und ich habe mir jetzt gedacht, wow, jetzt kommt gleich die große Antwort. Erstens, wie wir das Geschwisterlein nennen und was das dann kann und besser kann als die Erkenntnis, die wir ohne dies auch schon dazu haben. Ne? Ja. Also ne, Dach reparieren, wenn die Sonne scheint, nicht wenn es regnet. Ist eigentlich so, weil wir es immer vom Bauern regeln hatten. Aber welcherlei Schmerz darf es denn bitte sein, dass er denn zur rechten Zeit in der rechten Dosis kommt, damit das passiert? Weil ich meine, manchmal ist der Schmerz dann auch zu groß, dass ich noch handlungsfähig sein würde oder er wurde
gehabt,
zu lange ignoriert.
Dann gibt's dich nicht mehr.
Okay.
So, also ich glaube, dass der externe Schmerz, der ist, der am deutlichsten erzieht. Also wenn der Umsatz einbricht, wenn man keinen Gewinn mehr macht, ist das sehr eindeutig. Das ist die in der Wirtschaft die deutlichste Zahl. Ne? Umsatzeinbruch, Auftragseingang reduziert oder der Wettbewerber nimmt mir das eben weg. Ja? Also entweder ändern sich die Kundenanforderungen, mein Produkt oder meistens ein Wettbewerber, der das Bedürfnis der Kunden besser befriedigt und günstiger als ich. Da kann man jetzt drüber meckern, aber dieser Wettbewerb das hat unseren Wohlstand erzeugt.
Ja.
So. Wenn es diesen externen Referenz nicht gibt, weil der Markt gerade noch sagt, alles läuft noch, man aber innen drin ahnt, ja, in 5 Jahren wird die KI uns alle ersetzen, dann ist das für, wenn ich es sehr vereinfacht probiere auszudrücken, für die Organisation zu abstrakt. Wenn es extern keine Referenz gibt, die die Organisation erzieht, dann braucht es intern eine Referenz. Und jetzt komme ich, obwohl ich systemtheoretisch denke, auf Persönlichkeit. Dann braucht es einen Menschen in der Organisation, vielleicht den Unternehmer, der qua Persönlichkeit und struktureller Macht sagt, mag sein, dass wir jetzt noch nicht erzogen sind. Und ich kann das Beispiel Marco nehmen von Arineo, den wir ja schon in den letzten Folgen einmal drin hatten. In dieser Folge glaube ich nicht, aber in den letzten 2 Folgen hatten wir ihn drin. Der gesagt hat, uns geht's sehr, sehr gut und ich habe immer gegen alle Widerstände den Vertrieb auf Hochtouren laufen lassen. Immer. Und alle in der Organisation haben gesagt, warum machen wir Vertrieb? Wir müssen Leuten absagen. Und er hat gesagt, wir machen immer hardcore-mäßig weiter Vertrieb, als wenn wir es nötig hätten. Als die erste Krise kam, die immer kommt, musste ja nicht sagen, wir müssen jetzt Vertrieb machen. Das dauert Monate, bis das hochfährt und wenn's überhaupt funktioniert. Ja, wenn es gut läuft. Sondern der war in der Warteliste und konnte mit der Kurzarbeit, mit anderen Elementen sofort viel besser die Delle, die immer kommt, ausgleichen. Das hat aber nicht der Markt gemacht, weil die Auftragsbücher waren voll, Leistung ist gut, sondern das hat eine interne Referenz, die stark ist, gemacht. Die kann man sich nicht erziehen, die ist entweder da oder sie ist nicht da. Die kann man auch nicht in Workshops erarbeiten und nicht mit dem Satz machen, wir sollten mal. Das geht nur, wenn ein Unternehmer, Götz Werner, solche Leute, die sehr bekannt sind, aber auch so ein Marco Weinrich, der gar nicht so mega bekannt ist, aber der dann sagt, ist mir scheißegal, das machen wir jetzt so. Und warum? Weil ich das will. Und weil meine Wette ist, wir machen jetzt Vertrieb weiter, ja, und investieren da Geld rein und hören niemals damit auf. Und da unterscheidet sich mit Glück, Pech, Persönlichkeit und allem drum und dran, ist ein Unternehmen erfolgreicher vielleicht auch als ein anderes.
Das Beispiel ist wertvoll als Takeaway. Ich glaube nicht, dass viele das so radikal dann auch für sich haben dann auch. Und mir kam jetzt bei deiner Erklärung so die Frage auf, wir haben x Unternehmen, die haben den Schuss nicht gehört. So, also wir müssen ja hier niemanden persönlich ansprechen, aber ich glaube, jeder kennt in seinem Umfeld genug Unternehmen, es gibt auch prominente Beispiele, wo man sagt, ja, Schmerz war nicht groß genug und als er da war, hat es dann schon zu doll wehgetan. So, also das ist ja genau wie Frissvogel- oder Stirbsituation. Und ich frage mich gerade, systemisches Denken versus dieses eher mechanistische Denken so ein bisschen. Was verändert das? Also wenn ich jetzt ganz konkret sage, ich bin jetzt hier der Unternehmer, du hast mich dabei ertappt oder ich habe mich dabei ertappt, dass ich es genauso mache. Wie bringst du mich auf Gleis?
Das Denkwerkzeug an sich kann Klick machen oder nicht Klick machen. Und da es kein Training ist oder keine Methodik oder kein Tool oder eine Anleitung, also es gibt ein spannendes Phänomen, wenn man zum Beispiel Agilität, Scrum-Frameworks oder nehmen wir mal Holacracy nimmt oder Design Thinking, die alle antreten, alles anders zu machen und komplette Freiheit hat. Aber man guckt, wie rigide dieses Framework ist. Es gibt keine Diskussion, wie das umgesetzt wird. Also es ist eine Anleitung, wie die IKEA-Anleitung. Und wenn man das nicht so macht, dann ist man kein guter Holacracy-Typ. Also probiert man den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Wenn man anfängt zu erkennen, dann kann das bei manchen Unternehmern Klick machen. Also ich hatte mal einen Fall, dem habe ich Systemtheorie angeboten. Das habe ich mit einem anderen Berater. Wir waren 4 Stunden da, sehr smarter Unternehmer. Der sagte, okay, ich habe verstanden. Also man kann etwas lernen oder wieder verlernen. Man kann schwer etwas erkennen und wieder verkennen. Der hat etwas erkannt und danach hat er gesagt, jetzt könnt ihr gehen, ich brauche euch nicht mehr. Weil er ab der Sekunde die Welt anders gesehen hat, anders verstanden hat und sofort mit seinem gesamten unternehmerischen Talent andere Entscheidungen getroffen hat. Das kann passieren, genauso wie es passieren kann. Ich bin mal mit einem anderen Berater, bei einem Mandanten von mir, da habe ich ihn sogar mitgebracht, bin ich quasi rausgeschmissen worden. Da hat der Unternehmer gesagt, was sie da erzählen, ist Bullshit. Persönlichkeit wird mehr durch Kontext geprägt, es zählt nur der Mensch. Was sie da erzählen, ist einfach eine Blasphemie, das ist totaler Quatsch, bitte können Sie gehen. Diese Bandbreite kann passieren, wenn man über grundsätzliches Denken nachredet. Und wenn die Erkenntnis einrastet, dann macht das mit guten Unternehmern etwas. Und dann können sie erkennen, ja, und dann bleibt die Herkulesaufgabe, die höchst individuell, höchst schwierig, höchst komplex ist, ohne Wissen sich daran zu robben und sich voranzuirren und Irritationen und Änderungen in der Organisation zu tun, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich die Organisation in ihrer wertschöpfenden Verhalten anders ausrichtet. Zu kompliziert ausgedrückt?
Nein, sehr einladend ausgedrückt, weil ich merke gerade, ich sehe mich noch stellvertretend in dieser Situation des Unternehmers, der gemerkt hat, ja. Schmerz ignoriert, ne, die IBU hat noch funktioniert, jetzt leider nicht mehr, und ich sehe, dass ich hier Dinge nicht länger ignorieren kann. Allein die Sprechfähigkeit scheint mir hier sehr wichtig zu sein, weil so wie du es jetzt gerade beschreibst und anbietest, na, ich sehe mich jetzt in der Situation, ne, so Beratung, die nimmt eine Menge Druck raus auch.
Genau, und es passiert, der normale Reflex in Organisationen, wenn sich was ändern soll, ist der Appell. Mhm. Der kommt aus der Psychologie und aus der Idee der Motivation. Mhm. Ja, aus der Trainer, der in der Halbzeitpause, ist die Geschichte, ne? Der Jupp Heynckes, der reingeht und mit Magie in der Halbzeitpause, man liegt 3-0 zurück, die flammende Rede hält, die Spieler kommen raus, ja, und danach brennen die und gewinnen 5-3. Das kann es geben. Also ich will da vielleicht noch einen Punkt machen. Es gibt Helden. Es gibt außergewöhnliche Persönlichkeiten und Menschen, die wirklich Systeme bringen und den Unterschied machen. Wir erleben gerade auf Weltpolitik-Ebene, ich tue Moral weg, Trump ist eine Persönlichkeit, die das Weltsystem irritiert. Mhm. Das ist wohl das stabilste und trägste, was es auf der Welt geben kann, weil es das Größte ist. Und da stehen die Sterne gut, Persönlichkeit oder schlecht, wie man es betrachten will, da passiert gerade was. Und das gibt es auch in Unternehmen. Den Steve Jobs und Co., die qua Persönlichkeit so kulturstiftend sind, dass sie Systeme prägen. Aber Helden gibt es ein unter tausend.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, also die gibt es halt, wenn man auf Helden setzt, wenn man sagt, ich setze meinen Erfolg auf Helden und ich probiere zu appellieren ans Mindset, abstrakt, sei mal mutiger, innovativer, dann glaube ich, bin ich in einer gewissen Art denkfaul.
Ja.
Ich bin denkfaul, weil ich glaube, durch Appelle und motivationale Reden Veränderungen herbeizurufen. Und das ist beobachtbar, dass das selten funktioniert, oft zum Gegenteil führt.
Ja. Und doch sind es ja genau diese Stories, die wir uns dann gegenseitig immer erzählen. Ne?
Weil das also eingebrannt ist, die Heldengeschichte, Troja, also alle Odysseus, ne? Es ist seit Anbeginn sind diese Geschichten und Gut und Böse hat uns ja die Religion eingehandelt. Die hat uns ja einen Moralkompass gegeben.
Ja.
Religion ist ein anderes Thema.
Nee, gar nicht deswegen, aber da müsste man jetzt entscheiden, ob man mehr in die Vergleiche reingeht oder was anderes dann nochmal beibehält. Denn was in dieser Episode jetzt auch immer wieder kommt, ist dieses Momentum der Trägheit, wie sie durchbrochen wird, ob es intentional funktioniert oder eben mit ein bisschen Glück das Verstehen oder mal der richtige Held um die Ecke kommt. Also das ist so der Lösungskatalog, den wir im Moment diskutiert haben.
Glück wird meist unterschätzt.
Es wird unterschätzt und nichtsdestotrotz bleibt es ja ein bisschen unbefriedigend und ich würde gerne mich weiterhin auf die Suche begeben, dass ich sage, was bliebe uns denn da noch, wenn weder der richtige Held um die Ecke kommt, noch das Glück da ist, noch der Schmerz groß genug und zum rechten Zeitpunkt da war. Ja. Ich ahne und hoffe, dass der systemische Blick per se, hatten wir ja vorher auch schon mal, in einer anderen Episode, da auch nochmal sehr viel ausmacht. Wenn ich Entscheidungen von Persönlichkeitsprofilen oder Performance, sage ich mal, mehr rausnehme, als ich es üblicherweise vielleicht tue, habe ich da vielleicht eine Chance, da auch mehr Vorausschau wirken und walten zu lassen?
In der Persönlichkeitsentwicklung gibt es den wunderbaren Satz, mir fällt jetzt nicht ein, wer den gebracht hat, know thyself. Ja? Die höchste Schule ist, kenn dich. Und die wenigsten Menschen kennen sich wirklich. Und ich kenne mich auch nicht. Ich bin ja seit 20 Jahren auf der Suche nach mir selbst und weiß nicht, ob ich mich eher manchmal verliere oder ob ich mir wirklich näher komme. Aber die Auseinandersetzung ist anstrengend. Also man könnte sagen, in der Persönlichkeitsentwicklung ist Reflexion das Tool für Weiterentwicklung. Also ich tue etwas, ich beobachte etwas, leite daraus Schlüsse ab. Mit der Gefahr der permanenten Selbstoptimierung, ne, und sich nicht mehr einfach zufrieden zu sein, sondern permanent zu sagen, was mache ich eigentlich und warum. Man könnte das auf soziale Systeme übertragen. Die Reflexionsfähigkeit sozialer Systeme, sich A, zu beobachten und die Beobachtung zu sehen, okay, was sehen wir? Und dann verschiedene Lupen oder Mikroskope oder Ferngläser zu haben, mit denen ich mir das Geschehen angucken kann. Mhm. Und je nachdem, welches Denk- oder Sehwerkzeug ich nutze, kriege ich unterschiedliche Erklärungen. Mhm. Und diese Erklärungen erfordern dann etwas, was ja auch in der Meinungsbildung, in der Persönlichkeit nötig ist, mehrere Perspektiven. Wir sagen ja auch immer, wenn du dir die Meinung über die Immigration machen willst, dann liest das AfD-Parteiprogramm, liest das der Grünen, der Linken, ja, also liest dir alle durch, damit du angestrengt dir selber sagen musst, what the fuck, ja, also das ist ja komplett unterschiedlich, ich muss mir jetzt eine eigene Meinung bilden. Mhm. Und dieses eigene Meinung bilden, das wird vermutlich wichtiger und relevanter, weil die Rezepte weniger wirksam werden.
Meinst du nicht, dass es oder andersrum, ich hab oft den Eindruck und vertrete gern so ein bisschen die Perspektive, die sagt, ne, eigene Meinung wird überschätzt auch an manchen Stellen, weil Meinung / auch gern ersetzt durch Intuition und Erfahrung, ne, ja auf der Annahme beruht, dass man die Basis, aufgrund welcher man sich Meinung bildet, Intuition herholt, ja auch so reichhaltig ist, dass ich sage, ich kann hier differenziert mir eine Meinung machen. Stattdessen bin ich aber gegebenenfalls mein ganzes Leben einäugig durch dasselbige gelaufen. Ja. Und da fällt mir Peter Kruse zu ein, ne? Der zum Thema wie treffen wir Entscheidungen, ne? Von wegen kollektiv, durch dies, durch jenes, durch jenes. Dann halt auch sagt, in der Voraussetzung ist halt beim intuitiven Entscheiden auch, dass du ein reichhaltiges, anstrengendes, nahezu überfordertes Leben voller Lernmomente hattest, ne? Und nicht den Moment verpassen darfst, wo du dich fragst, wann habe ich denn das letzte Mal etwas Relevantes gelernt? Denn ab einer gewissen Situation bin ich, also jetzt auch wieder sehr schwarz-weiß, viel mit Entscheiden beschäftigt und wenig mit Explorieren.
Ja.
So. Und dann tut das ja auch mit der, wie soll ich sagen, mit der Intuitionsvarianz, die mir zur Verfügung steht. Also
die Erfahrungen, die ich mache und die ich lerne, bin ich bei dir. Und jetzt, ich kenne das zum Beispiel von mir, ich habe mich lange mit Produktivität beschäftigt, also Selbstproduktivität. Mhm. Und ich habe mich vor 10 Jahren ertappt, dass ich den ganzen Tag geplant habe und nicht gearbeitet habe. Der Klassiker, ne? Mhm. Also ich habe alle Tools ausprobiert und ich habe meine Aufgaben am Tag 7-mal hin und her gewälzt. Ich
war Mann, top bin organisiert. Ich gut organisiert,
7, genau. 7 Tags, alles war perfekt organisiert, aber nicht mehr gearbeitet. Aber, jetzt kommt der Punkt, dieses exzessive Maß hat bei mir dazu geführt, weil ich alle Tools ausprobiert habe, dass ich jetzt langsam mit viel Schmerz mein eigenes System habe, wo ich sage, das funktioniert für mich. Ich habe das runtergestrippt, habe mir von dem Ding das rausgenommen. Und jetzt würde ich mittlerweile sagen, jetzt könnte ich dir vermutlich meine 3 Prinzipien der Produktivität oder 5 jetzt sofort sagen und sagen, das sind die Kernelemente, die mir geholfen haben, die ich auch durchhalte und die meine Aufgabenplanung und mein Leben prägen. Mhm. Und kein Unternehmer sucht sich aus, mich zu treffen. Mhm. Und es ist genauso legitim, wenn er jemand anderen trifft, dem eine andere Perspektive geht. Ja, und deswegen, glaube ich, ist die Öffnung, sich Dinge neu anzuhören, und vielleicht ist die Analogie am besten, du kriegst ein neues Gericht bei Kindern und die Aussage lautet, bevor du es wegtust, nasch einmal neutral und sag, schmeckt's mir oder schmeckt's mir nicht. Mhm. Und das hat was mit Bauch zu tun. Und wie gesagt, manchen Leute schwingt die Systemtheorie sehr, sehr gut mit. Manche haben da großen Widerstand. Manche sind sehr erfolgreich mit ganz viel Wärme und Psychologie und bauen das Unternehmen nur um den Menschen und denken nur an Mensch und können sehr, sehr, sehr erfolgreich sein. Mhm. Also ich bin mitnichten in der Lage, noch bin ich gut genug dafür, um die Arroganz zu besitzen, irgendjemand zu sagen, was er zu tun hat, um Erfolg zu haben. Mhm. Also das ist eine auch, ich habe das letztens in LinkedIn Post schreiben, das ist eine unglaubliche Anmaßung und da fehlt die Demut vor den Leuten, die seit 30 Jahren mit all dem, was sie können, oft sehr, sehr erfolgreich Unternehmer aufgebaut haben. Und ich berate nur Unternehmer, die im finanziellen Maße unbedingt, aber auch bringen Leute in Lohn und Brot, dramatisch erfolgreicher sind als ich. Also muss ich sehr vorsichtig sein, wenn ich als kleiner People-Putzelberater den Leuten sage, wie ein Marco, ja, der 450 Leute mit Essen und Trinken und Miete und Wohnung versorgt, wenn ich dem sage, ja, Marco, das ist alles nicht richtig, ne? Das machst du nicht gut, das musst du bitte anders machen. Mhm. Ja, und diese Überheblichkeit, die schnell reinkommt, weil man von seiner Methodik überzeugt ist, ne? Und dann ist schnell Ideologie mit drin. Mhm. Und wenn ich glaube, dass ich den Löffel der Weisheit gefunden habe, kann ich mir sehr sicher sein, dass ich gerade in eine Sackgasse laufe.
Mhm. Chapeau. Weil du hättest ja auch die Möglichkeit gehabt, jetzt einen anderen Weg einzuschlagen, zu sagen, boah, du verteidigst mal deine Pfründe sozusagen, ne, und
nutzt es
als, ja, ja, aber
Strong Opinions Weekly Held,
ne? Eben, aber die Art und Weise ist das Relevante, glaube ich. Ja. Denn es ist ja doch höchst spannend, ne, zu sagen, okay, aber das Setup findet ja nun mal statt. Also das ist ja jetzt nicht fake it till you make it, sondern da sind ja Leute, ne, die haben wir hier quasi live, nicht live, aber dokumentiert dabei. Und da würde ich jetzt gerne tatsächlich, weil so schön dazu passt, vom Teppichkleber über BWL-Betriebsversion zu dem jetzt, finde ich, passenden Bild oder Auftritt, möchte ich es in aller Wertschätzung sagen, des Konziliäre gehen.
Mhm.
Seit vielen Jahren identifizierst du dich mit dieser Idee. Ist es vielleicht gerade der Konziliäre, der das Ganze so kompatibel macht?
Also zum einen ist Konziliäre natürlich daraus geboren. Es gibt das Problem, dass wenn man richtig erfolgreiche Leute nimmt, also die schon erfolgreich sind, die haben nur noch Anwalt auf ihrer Visitenkarte stehen. Da steht kein Claim, kein toller Markensatz drunter, da steht meistens nur der Name dahin.
Mhm.
Leute, die noch nicht so erfolgreich sind, müssen die Welt neu erfinden. Die müssen aus Berater dann Wegbegleiter, Denkpartner, die denken sich ständig neue Dinge aus.
Mhm.
Und neue Sprache darf auch reinkommen. Und für mich war es ein Teil Positionierung und Marketing, weil ich mich bewusst vom Coach abgrenzen will, weil ich in meiner Persönlichkeit vermutlich eher eckig als rund bin. Kann ich mit diesem Bild des Konziliaris, der ja aus dem Mafia-Film Der Pate kommt ursprünglich, ist aber in der Schweiz in der Politik ein etablierter Begriff. Es gibt in der Schweiz in der Politik Konziliari, die man Berater nennt. Habe ich mir diesen Begriff quasi überlegt und meine KI und alle haben mir gesagt, ah, das ist tricky, ja, ist mit Mafia, das ist negativ aufgeladen, Tom Hagen, ja, und dann Mafia ist böse. Habe ich gesagt, ich probiere es mal und ein, zwei Mal habe ich diese Meldung bekommen, ja, und ganz oft eben auch, stört mich nicht, ist ganz cool. Es ist nicht so anschlussfähig, weil niemand genau weiß, was es bedeutet. Mhm. Aber dahinter liegt Folgendes. Ich vergleiche oft den Konziliari mit einem guten Vermögensberater oder einem guten Anwalt, der für ein Fachgebiet Ahnung hat. Also wenn du einen Vertrag machen willst, für einen M&A-Kauf oder als Unternehmer, ne, oder einen Vertrag, dann würdest du ja nicht sagen, den schreibe ich selber. Ja, aber du musst den machen. Also würdest du hingehen, deinen Anwalt briefen und der sagt dir, für das, was du erreichen willst, ist das der beste Vertrag.
Mhm.
Und ein guter Anwalt würde vielleicht auch sagen, sei nicht so hart, probier auf Kompromiss zu gehen, Win-Win, achte drauf, nee, wenn du das jetzt so reinmachst, ne, dann widerspricht das deinen Interessen.
Mhm.
Also der wahrt auch die Interessen seines Mandanten, deswegen nenne ich meine Klienten auch Mandanten, ja, wahrt die Interessen und hat auch eine eigene Meinung, was Beratung ist. Und die Abgrenzung zum Coach wäre für mich, der Coach ist in sehr vereinfacht ausgedrückt, you know best.
Mhm.
Ja, also ich tue alles dafür, dass das Wissen, was in dir ist, rauskommt.
Die Selbstermächtigung.
Absolut, total kluger Gedanke und sinnhaft.
Mhm.
Der Berater sagt eher, I know best.
Mhm.
Und ich bin mit dem Konziliari vermutlich irgendwo in der Mitte, in einem Verhältnis. Also ich arbeite nicht so sehr an der Persönlichkeit, sondern ich richte mich darauf aus, dass der Unternehmer die Wertschöpfung optimiert.
Mhm.
Also würde ich sagen, mein Shift ist 70% Business, 30% Persönlichkeit.
Mhm.
Und während man in der Reflexionsarbeit als Coach eher abstrakter arbeitet, also man, da kann man jeden Monat sich treffen und rückblicken, sind meine Mandanten eher im intensiveren Austausch mit mir, weil ich näher an der Wertschöpfung dran bin. Deswegen ist mein Grundprinzip der Zusammenarbeit eine monatliche Pauschale, wo die mich so oft anrufen können, wie sie wollen.
Mhm.
Es kommt eine Mail rein, die die Wertschöpfung erschüttert oder wo er irgendein Problem hat, dann muss er sagen können, Herr Bernard, ich leite Ihnen kurz weiter, was sagen Sie dazu? Und oft fragen mich Mandanten, wie würden Sie es machen? Und die Arbeit, die ich mit meinen Mandanten mache, ist ja nicht fachlich orientiert, sondern Arbeit am System, an der Organisation.
Genau.
Und da ist meine Vielfalt, dass ich nicht in einer Branche zu Hause bin, eher hilfreich als schädlich. Oft bekomme ich gefragt, ja, kennen Sie sich denn mit meiner Branche aus? Ich so, zum Glück nicht. Ja, weil ich ein neues Gedankengut reinbringen sollte. Mhm. Irritation.
Mhm.
Aber die Arbeit am System ist in vielen Organisationen recht ähnlich. Nach ähnlichen Prinzipien organisiert.
Nach ähnlichen Prinzipien. Ja. Und sie verfolgt ja immer die gleichen Prämissen letztlich.
Genau.
Ne?
Und dann bin ich quasi jemand, der sagt, ich helfe, dass das ins Leben kommt, dass der Unternehmer diese bewussteren und fundierteren Entscheidungen trifft, bin permanent für ihn da und reibe mich auch und habe die Erlaubnis, Widerstand zu leisten.
So, das und deswegen fand ich Consigliere so als Kontext so geil, aber eben auch erzählenswert. Also jetzt für das, was wir hier tun, denn wenn man sich mit der Idee Consigliere so ein bisschen auseinandersetzt und dem Beziehungsgeflecht, ne, also wir denken an der Pate, viele von uns werden den gesehen haben, ist es ja fast schon, da kann man so sagen, fast schon Augenhöhe, und zwar wenn es um den konkreten Inhalt geht. So. Ne, und du sagtest dann an irgendeiner Stelle auch mal, für dich ist das wichtig, nicht diese klare Kodex-Geschichte irgendwie am Mitlaufen zu haben, ist das noch okay, was du hier tust, sondern du sagst halt einfach, das findet gerade in meinem Kopf statt, was diese Situation betrifft, und das wird auch entsprechend angeboten. Ohne diese, ich bin aber Coach und darf das gar nicht, deswegen halte ich gleich komplett die Klappe.
So. Ja, also ich kläre möglichst früh und manchmal, also meist gelingt das, dass ich sage, ich bin überhaupt nicht verantwortlich für Ihre Entscheidung. Mhm. Und viele sagen, ich bin bezahlt, gut bezahlt dafür, dass ich das tun darf. Mhm. Und viele Top-Führungskräfte, Unternehmer sind nie alleine, sind eher einsam. Mhm. Ja, weil sie mit vielen Menschen umgeben sind, aber die sind alle abhängig von ihnen. Also von Mitarbeitenden und Kollegen wirklich, was immer neutral genau bedeutet, möglichst neutrale Rückmeldung zu bekommen, ist schon schwierig.
Ja.
Die Frau hat oft gar keine Ahnung von Organisationsentwicklung und die will das Beste für ihren Mann. Ne? Es gibt ja nicht umsonst den Test bei Startups, frag nie deine Mutter.
Mhm. Ja, weil oder immer, andersrum, der Mann hat keine Ahnung vom Business der Frau. Ne?
Bingo, also so, der Mann hat keine Ahnung vom Business der Frau, absolut. So. Ja, oder die Freunde, die auch was anderes wollen. Und das können gute Ratgeber sein, aber genauso wie sich der Anwalt gut mit Recht auskennt oder der Vermögensberater gut mit Kapitalaktien und Finanzanlage, kenne ich mich halt sehr, sehr gut mit Führung und Organisation aus. Mhm. Und zu diese Themen, die werden relevanter in Zukunft, die nehmen zu, gerade dass wir die Organisation sich permanent entwickeln müssen, bin ich quasi der Berater, der, wenn ich das Label geschenkt bekomme, der Trusted Advisor für, wie wirkt der Unternehmer im Unternehmen und wie baut er seine Organisation, dass er seine Ziele erreicht, langfristig. Und das ist eher eine sehr persönliche, intime Beziehung. Mhm. Ja, also die bei mir zu 100% auf Trust macht. Und es gibt in dem wunderbaren Buch Trust Advisor gibt es eine wunderbare Vertrauensformel. Mhm. Kennst du die?
Sag.
Ja, die ist großartig. Die sagt, ich kopiere, ne? Trusted Advisor, verlinken wir. Und das ist ein tolles Buch, nicht so sehr für Führungskräfte, also kann man auch nutzen, aber sehr, sehr gut für Berater. Die sagt, Vertrauen besteht, das ist eine Gleichung, also ein Bruch. Und oben im Bruch steht Kompetenz, Verlässlichkeit und auf Englisch Intimacy, also Intimität, Beziehung. Geteilt durch Selfishness. Mhm. Geteilt durch Ego, könnte man sagen. Mhm. Also Vertrauen entsteht daraus, glaube ich, dass du das kannst, was du kannst? Mhm. Bist du jemand, der verlässlich ist, auf den ich verlassen kann? Mhm. Haben wir eine Beziehung, eine Nähe? Mhm. Und wie groß ist dein Ego, dass du nicht für mich denkst, sondern deine eigene Agenda verfolgst? Mhm. Und je mehr ich als Berater meine eigene Agenda verfolge, desto weniger wird das Vertrauen.
Ja.
Und je mehr ich mich bedingungslos, für mich war das eine Riesenherausforderung, das musste ich lange üben, weil ich getrieben bin von Anerkennungswunsch und Co. Mhm. Also hatte ich das Problem, dass ich viel Anerkennung wollte und Dinge getan habe, damit mein Anerkennungsbedürfnis erfüllt wird. Mhm. Das hat mich viele Jahre gekostet, ne, und auch jetzt bin ich davon noch nicht geheilt, dass ich es schaffe, mich immer 100% in den Dienst meines Mandanten zu geben. Also was braucht der? Und da darf ich auch, und ich werde auch dazu eingeladen, sagen, so würde ich es machen. Und ich sage das nicht, weil ich glaube, dass ich es besser weiß, sondern weil meine Lösung anders ist. Und zwar konkret anders. Ich rede nicht über Werte. Ich sage, ich würde den nicht einstellen. Und dann kommt er, wie, Moment, warum würdest du den nicht einstellen? Aus den und den und den und den und den Gründen.
Du erzeugst auch Reibungsfläche.
Dann gibt es Reibungsfläche und dann ist der Unternehmer gezwungen, das zu tun, was anstrengend ist, nachzudenken.
Schien mir jetzt gerade wichtig und richtig, weil wir reden jetzt schon viele Themen an und auch ein bisschen mehr in die Tiefe, und dann ist ja so die Frage, okay, aber aus welcher Ecke denn eigentlich? Ja. Wie zuletzt auch abschließend würde ich für diese Episode sagen, ein schöner Abbinder und gleich wieder Cliffhanger. Ich habe mir ja nicht umsonst irgendwie ein paar so Notizen hier gemacht.
Ich sehe sie.
Wir gehen wieder zurück zu BWL und die Systeme, die so stark geprägt sind, wie wir es bislang jetzt gerade besprochen haben, da kommt ja so ein bisschen der Gedanke auf, dass wir alle, Ausnahmen bestätigen die Regel, schon auch große BWL-DenkerInnen sind, ohne es zu merken. Und du hast das nämlich genau mal so beschrieben, wie so eine Tätowierung.
Hm.
So eine ganz tiefe Verankerung auch. Wie erkenne ich denn, dass ich in diesem alten Betriebssystem denken unterwegs bin? Weil also mag ja sein, dass jemand sagt, oh ja, okay, das war jetzt alles schon mal ganz gut, aber jetzt bräuchte ich ja irgendwo so eine Art Lackmustest, ne, den ich in meine Flüssigkeit da reinhänge und merke so,
jetzt trifft das. Jetzt würde ich spontan sagen, gibt es keine Regel für, das macht, und ich denke immer, wenn ich so als Berater klinge, dass ich gar nicht so genau weiß, wie es geht, das ist Zufall.
Mhm.
Alle Hörer, die das jetzt hören und vielleicht Unternehmer sind, hören das vielleicht und denken jetzt, ich musste vielleicht mal einen Lackmustest machen.
Mhm.
Und vielleicht haben sie gar nicht ausgesucht, diesen Podcast zu hören, um einen Lackmustest zu machen, um sich das festzustellen,
vermutlich
sondern
nicht.
Sind in dem Podcast drauf gekommen, dass das ein spannender Gedanke sein könnte.
Mhm.
Haben sie entschieden, diesen Podcast zu hören? Nicht wirklich, ne? Sie sind drüber gestolpert, sind neugierig gewesen. Warum haben sie den Podcast angehört und nicht irgendeinen anderen?
Mhm.
Also man stolpert drüber, über neue Gedanken. Und jetzt, wenn ich einmal aufs Mindset gehe, hilft natürlich Neugier. Neugier ist eine sehr starke Antriebsfeder und ich glaube, ein sehr wichtiges Persönlichkeitsmerkmal von guten Unternehmern.
Mhm.
Ja, also Talent, vielleicht eine Lösung für ein Problem zu entdecken und zu sagen, das müssen wir besser machen. Also die Hauptgeschichte von Unternehmern ist, ich habe das iPad genutzt, es hat nicht das getan, was ich wollte, also habe ich mein eigenes iPad gemacht.
Mhm.
Ja?
Mhm.
So, aber das ist ein Ding und die andere ist, glaube ich, ist oft eine inhärente Neugier. Ja? Also ich bin nie satt.
Mhm.
Ja, ich will immer noch was wissen und dann muss es wieder abgrenzen, hole ich mir zu viele Denkwerkzeuge rein und verliere ich mich.
Mhm.
Ja, oder bin ich abgelenkt?
Mhm.
Ja, genauso wie es Unternehmer gibt, die sehr, sehr gut und stabil sind in ihren Entscheidungsmustern, sehr autark.
Mhm.
Stärke, sie sind autark, sie können sehr schnell und sehr gut für sich entscheiden. Schwäche, sie sind nicht so offen für Neues. Andere Unternehmer sind offener. Vorteil, sie sind offen und lernen Neues. Problem, sie schwanken und lassen sich viel zu viel oft von außen beeinflussen.
Und das Schwanken zur falschen Zeit.
Und dazwischen ist es, und da möchte ich, vielleicht ist das ein schönes Abschlusswort, Reinhard K. Sprenger zitieren, der ja nun wirklich ein großartiger Management-Denker ist. Der hat gesagt, Balance ist eine Illusion, Balancieren ist eine Notwendigkeit.
Kurz sacken lassen, vielen Dank. Ich glaube, in der Tat, was ein Schlusswort. Und mit Ausblick auf die kommende Episode, wir werden uns maßgeblich über das Thema Entscheidungen treffen, auseinandersetzen. Da ist das mit dem Balancieren wahrscheinlich auch durchaus angesagt. Marcel, vielen lieben Dank für heute.
Vielen Dank.